Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch.
Einen wunderschönen Montag auch dir und euch.
Und dir.
Und mir.
Und euch.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich bin ein wenig erschüttert gewesen, wie kurz das nächste Kapitel ist.
Das stimmt. Das ist wirklich 6 Seiten oder so. Aber das hat tatsächlich einen Grund, wie ich später herausgefunden habe. Mhm. Aber bevor wir einsteigen, möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr das Ganze hier auf YouTube abonnieren könnt, sowohl als bei sämtlichen Podcatchern uns gerne folgen könnt. Und wenn ihr mit uns in Interaktion treten wollt, kommt in Discord, kommt auf Twitter. Und für Instagram und für finanzielle Unterstützung könnt ihr gerne patreon.com/radioravenclaw besuchen, denn darüber würden wir uns sehr freuen.
Das stimmt. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 4 Freunde, aber vorher sind wir, also wir befinden uns jetzt gerade in der heulenden Hütte.
Genau.
Die drei Freunde haben letztes Mal Bekanntschaft mit Sirius Black, a.k.a. dem riesen schwarzen Hund gemacht, der Ron inklusive der Ratte Krätze durch die peitschende Weide in den Geheimgang zur heulenden Hütte gezogen hat.
Mhm.
Und Hermine und Harry sind dann hinterher, um ihn zu retten. Also Ron, nicht Krätze. Vermutlich auch Krätze.
Ja, in gewisser Weise ja auch. Weil wer würde wirklich sein Haustier zurücklassen?
Das stimmt. Und dann befinden sie sich in der heulenden Hütte und lernen, dass der große schwarze Hund Sirius Black ist, der ihnen dann erklärt, dass heute nur einer sterben wird. Hermine, Ron und Harry gehen natürlich davon aus, dass es Harry sein wird, weil wird ja eingetrichtert, dass Sirius Black auf der Suche nach Harry ist, schon das ganze Buch über. Und deswegen denken die drei, sie sind jetzt richtig krass in Gefahr. Zur Rettung, denken sie, kommt Lupin, der ihnen aber sagt, hey, wartet mal, ich erkläre euch das jetzt einmal alles gerade. Es ist nicht so, wie ihr denkt, denn Sirius Black ist hier nicht der Böse.
Genau.
Und dabei startet das Kapitel 4 Freunde.
Genau, er lässt noch ein bisschen im Raum stehen, dass er gerade die Behauptung aufgestellt hat, dass die Ratte Krätze, die Ron schon sein Leben lang begleitet, in Wirklichkeit ein Animagus mit dem Namen Peter Pettigrew sein würde. Und da starten wir das Kapitel. Aber vorher ein kleiner Metakommentar, den ich bei meinen Recherchen mitbekommen habe. Und zwar steht in dem Wikipedia, den ich mir angeguckt habe zu diesem Kapitel, dass dieses Kapitel wohl sehr stark überarbeitet wurde, weshalb die Erstausgabe und das Hörbuch nur verkürzt wiedergeben, was passiert ist. Also wenn ihr teilweise Editionen habt, wo noch ein bisschen mehr steht, dann lasst uns das gerne wissen.
Mhm.
Wir bereden jetzt quasi nur das von den Büchern, die wir haben.
Das sind dann vermutlich die ersten Ausgaben.
Wobei wir da ja wieder auf den komischen Unterschied kommen zwischen deinem Buch und meinem Buch. Also
dein Buch ist so hässlich.
Das genau, du hast ja das von Carlsen Verlag und ich habe hier die Bootleg-Variante.
Ja.
Aber wie gesagt, also wenn ihr da teilweise noch Details habt oder Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, die ihr glaubt, dass sie wichtig sind, dann kommt in Discord, kommt auf Twitter, kommt auf Instagram und sagt uns das.
Das wäre super. Das würde mich richtig krass interessieren, was denn auch rausgestrichen wurde und warum es später hinzugefügt würde.
Genau.
Wieder.
Und vor allen Dingen, ich habe auch versucht, das so ein bisschen zu recherchieren, aber habe leider nichts gefunden, warum das jetzt überarbeitet wurde. Meine Mutmaßung wäre, dass es halt später besser verbinden wird mit dem fünften Buch.
Mhm.
Wenn man halt Sirius Black mehr kennenlernt, wenn man Lupin mehr kennenlernt und wenn die ein bisschen mehr über die Rumtreiber reden.
Das stimmt.
Jedenfalls genug von dem Metatalk, gehen wir mal ins Kapitel. Denn dort steht immer noch die Behauptung im Raum, dass Krätze Peter Pettigrew sein soll. Die Bande, also Harry, Ron und Hermine, glaubt, während Lupin die ganze Zeit immer wahnsinniger versucht, denen das weiß zu machen, dass es denn so ist, dass Lupin eben wahnsinnig geworden ist, übergeschnappt sei. Das wird immer wieder aufgegriffen. Hermine sagt zwischenzeitlich, dass Peter Pettigrew kein Animagus sein kann, da er nicht im Register des Zaubereiministeriums gelistet ist, was sie für die Hausaufgaben für McGonagall irgendwie recherchieren musste. Und da war für dieses Jahr eben kein Peter Pettigrew aufgelistet. Und dann kommt Lupin noch mal mit dem ganz großen Bogen und erzählt ihnen von seiner Schulgeschichte, wie er zum Werwolf wurde, wie die Rumtreiber ihm halfen, mit dem Werwolf-Dasein zurechtzukommen, warum Sirius und James Sirius und
der gute Peter,
nicht registrierte Animagi seien. Und außerdem erklärt er noch, warum Snape auf ihn und James und Sirius so sauer ist. Aber dann, gerade nachdem er seine Erklärungen beendet hat, kommt aus dem Nichts Sirius Snape, wirft Harry
Sirius
zusammen.
Snape? Severus
Snape. Die heißen so ähnlich, verdammt.
Sirius Snape.
Snape kommt unter Harrys Tarnumhang, den er vorher bei der Peitschenweide vergessen, liegen gelassen hat, whatever. Kommt auf einmal wieder und zeigt den Zauberstab drohend auf Lupin. Und dann Kapitelende. Du hast eben schon erwähnt, das Kapitel ist recht kurz. Findest du das denn gut oder schlecht?
Ich mochte das.
Ja.
Weil, also, 6 Seiten sind schon extrem. Mhm. Aber ich fand auf jeden Fall die Infos cool, die wir bekommen haben. Und dass es halt auch so kurz und knackig ist.
Ja.
Und ich fand es sehr interessant, dass Lupin, das ist ja so ein bisschen die Origin-Story von Lupin, finde ich. Also mit dem Werwolf, dass er Werwolf ist. Und was ich nicht wusste, und das wird auch im Kapitel nicht angeschnitten, wie man Werwolf wird.
Ja,
Stimmt. Denn man wird gebissen, wie bei Vampiren quasi auch.
Ja.
Und er wurde von Fenrir Greyback gebissen, den wir später, in den späteren Teilen, weißt du noch, im Film, der in dem Kabinett ist und sich dann umdreht und Harry, Ron und Hermine an dem Fenster sind und so gucken. Stimmt. Das ist der Werwolf, der ihn gebissen hat.
Das ist der Werwolf?
Genau, und der später auch, also der ist auch die ganze Zeit Todesser, aber der später auch beim Kampf an Hogwarts, bei der Schlacht um Hogwarts so rum, auch mitkämpft. Deswegen hätte ich gedacht, wäre Lupin auch von ihm getötet worden. Das wäre ja so ein krasser Full-Circle-Moment gewesen.
Hm.
Aber wird er nicht.
Okay. Aber tatsächlich, jetzt kommen wir vielleicht schon auf die Unterschiede. Denn in meinem Buch wird erwähnt, dass er gebissen wurde als kleiner Junge.
Ja, wird er auch. Aber nicht von wem.
Okay. Ich dachte schon.
Und dass man halt nicht weiß, dass man aber es wurde halt nie wirklich gesagt, dass Werwölfe nur dann entstehen, wenn sie auch gebissen werden.
Mhm.
Weil Hintergrund der Geschichte ist, der Vater von Lupin hat im Ministerium gearbeitet und hat Greyback angeschwärzt, dass er ein Werwolf ist, weil er der Einzige war, der das wusste. Und hat gesagt, dass das halt unmenschlich und ekelhaft ist oder so. Und dann hat Greyback, als er Werwolf war, seinen Sohn Lupin gebissen.
Hm.
Also so ein bisschen Rache.
Ja, ich finde es. Also ich bin zwiegespalten, ob ich das gut finde, ob wenn es so eine Backstory gibt oder nicht. Weil manchmal denke ich mir auch, Dinge passieren einfach. Und für mich wäre es komplett fein gewesen, wenn Lupin einfach als Kind von einem Werwolf gebissen wurde. Unglücklicher Zufall.
Mhm.
Weißt du, jetzt hat er damit zu dealen. Ich brauche nicht diese persönliche Ebene, dass Greyback, der einzige andere Werwolf, den wir in der ganzen Geschichte kennenlernen, genau der Werwolf sein musste. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich fand es schon krass.
Ich finde es cool, dass man halt da so eine leichte Schleife gefahren hat.
Mhm.
Aber wie gesagt, ich kann auch einfach mal akzeptieren, wenn Dinge einfach mal passieren.
So,
dass einfach mal irgendein rando Werwolf, oh, einen geilen Snack, hab's, ups, jetzt bist du Werwolf.
Ups, unangenehm.
Yikes. Aber ja, tatsächlich, was ich aber auch noch interessant fand bei der ganzen Geschichte ist, dass wir eine Art von Evolution in der Welt der Zauberei mitbekommen haben. Denn als Lupin jung war, was 30, 40 Jahre her ist ungefähr, je nachdem, wie alt man halt die Rumtreiber an sich schätzt, damals gab es halt eben noch nicht den Wolfsbannentrank, den er von Snape jetzt bekommt, der ihn hätte heilen können. Also wenn er jetzt heute gebissen wäre, er würde diesen Trank nehmen, dann wäre er effektiv kein Werwolf. Und was halt schon
wäre. Naja, doch. Also er sagt ja, er verwandelt sich, aber er behält das Bewusstsein von seinem normalen Ich. Das heißt, er schläft einfach in seinem Büro während Vollmond.
Ja, natürlich. Aber ich habe das so verstanden, dass der Trank dass der Trank ihn jetzt schützt, dass er sein Bewusstsein behält, jetzt wo er schon Werwolf ist. Aber hätte er im Zeitpunkt des Ausbrechens seines Werwolfs-Daseins den Trank genommen, wäre er komplett heilbar gewesen.
Ist das so?
So habe ich das verstanden.
Hm, okay, also, ich dachte eigentlich eher, dass das nur die Symptome lindert, wie eine gute Ibuprofen.
Nee, aber das ist auf jeden Fall, also so habe ich es verstanden, kann natürlich auch sein, dass es halt anders ist. Aber ich finde es halt auch witzig. Also so wie sie es hier beschrieben haben, ist der Werwolf einfach wirklich ein Mann, der sich zwangsweise in einen Wolf verwandelt. Nicht diese komische Mensch-Wolf-Gestalt, die wir im Film sehen, oder?
Ja, ja, genau. Also weil man halt nicht das Bewusstsein von der Menschen, vom Menschenbewusstsein behält.
Das stimmt.
Also man hat dann nur die Instinkte des Wolfes und tötet quasi alles und frisst alles, was einem in die Quere kommt. Was ich aber auch sehr interessant fand, weil du meinst, das ist ein Umbruch von dem Zauberer-Dasein, dass Albus Dumbledore halt wirklich alles getan hat, damit Lupin die Schule besuchen konnte. Also die Peitschende Weide wurde gepflanzt, als Lupin die Schule besucht hat. Mhm. Und dann wurde ein Gang zur heulenden Hütte und die heulende Hütte wurde für Lupin gebaut, damit er sich vor Vollmond dahin verziehen konnte, sich verwandeln konnte, niemanden verletzen konnte und dann trotzdem, wenn es vorbei ist, wieder ganz normal am Unterricht teilnehmen kann.
Ja.
Was ich mir aber auch sehr krass vorstelle, weil er ist ja jetzt auch schon so um die Tage um Vollmond herum sehr fertig einfach. Ja, und dann noch stimmt. Schüler zu sein, ist schon krass.
Das
und das fällt
ich.
Ja auch total auf.
Also er wird, also wir kriegen ja so ein bisschen mit dem Zeitumkehrer und Hermine, wie viel Stress es bedeuten kann, quasi zu viel sich aufzubürden. Mhm. Und ich glaube, das wird so eine kleine Parallele zu dem Schulwesen von Lupin damals gewesen sein, der halt eben darüber hinaus mit dem normalen Schuldasein halt sich noch mit dem Werwolf-Dasein halt rumschlagen musste. Und also ich persönlich sehe da so eine kleine Parallele zwischen den beiden. Ich habe übrigens eine Passage gefunden, die mich hat glauben lassen, dass es tatsächlich eine vollständige Heilung sein könnte. Mhm. Und zwar Lupin erzählt, ich war noch ein ganz kleiner Junge, als es geschah. Meine Eltern haben alles versucht, aber damals gab es noch keine Heilung. Und dann direkt, der Trank, den Professor Snape für mich gebraut hat, ist eine ganz neue Entdeckung. Er schützt mich, müsst ihr wissen, wenn ich ihn in der Woche vor Vollmond einnehme, behalte ich meinen Verstand. Also ich habe das jetzt so interpretiert, dass man wirklich sagt, okay, er hätte ihn vollständig heilen können.
Nee, das sehe ich anders.
Echt?
Ja. Okay. Also keine Heilung gibt's ja jetzt auch nicht.
Er hat geschrieben, damals gab es noch keine Heilung.
Ja.
Und dann geht er sofort auf den Trank ein.
Ja, aber ich finde, der Trank ist keine Heilung, sondern einfach nur die Symptome verändert.
Ja, okay, also das ist dann eine andere Heilung zwischenzeitlich, dass es quasi zwei Evolutionen gibt. Einmal den Wolfsbandtrank und einmal den Heilung.
Genau, und vielleicht gibt es mittlerweile Heilungen, aber okay. Jetzt ist es ja schon bei ihm zu spät.
Okay,
aber verstehe. Falls ihr das anders seht, lasst es uns gerne wissen.
Genau.
Ob ihr denkt, dass es eine Heilung gewesen ist. Und ich finde, das Kapitel ist auch eine wunderschöne Hommage an die Freundschaft von den Rumtreibern, weil die drei, also James, Sirius und Peter, haben sich zu Animagi verwandelt. Wie das auch geht, keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber sie haben tatsächlich mehrere Jahre gebraucht, um das zu machen.
Mhm.
Um dann einfach nur Lupin Gesellschaft zu leisten.
Ja, in tierischer Form.
Ja.
Weil der Werwolf sich nur auf Menschen stürzt und dementsprechend für Tiere quasi unantastbar ist. Und vor allen Dingen die Wahl der Tiere ist ja auch so, dass sowohl Sirius als auch James ihn hätte im Zweifel ruhig halten können oder es mit ihm aufnehmen können. Und das ist halt auch schon wieder was, wo ich denke, oder wo ich dachte, dass sich Animagi nicht aussuchen können, in was sie sich verwandeln. Mhm. Ich glaube, das wäre halt so ein bisschen wie der Patronus, so eine Gestalt, die in deinem Inneren schlummert und du kannst sie halt einfach nur hervorrufen. Aber anscheinend hatte sich halt James Potter ganz bewusst gewählt, ein Hirsch zu sein.
Ist er ein Hirsch? Weil das wird da nicht gesagt. Es wird nämlich nicht gesagt, was er ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil Harry fragt ja, ist mein Vater? Und dann erzählt Lupin irgendwie direkt irgendwas weiter.
Ja.
Weil James ist ja, weil Sirius ist ja dieser Riesenhund.
Genau.
Und Peter ist die Ratte, damit er unten den Knopf an der peitschen Weide drücken konnte. Was ich aber auch witzig finde, eine Ratte, weil Ratte ist ja auch so ein Begriff für Verräter, du kleine Ratte oder
voll,
so, ne?
Voll,
oder für hinterlistige Menschen. Und das ist natürlich auch sehr schön getroffen in dem Hinblick, dass Peter dann auch die Potters verraten hat.
Tatsächlich, also es wird nicht ganz offenbart. Also wir wissen, dass James war Krone. Und dann fragt Harry, was für ein Tier? Und dann kommt aber Hermine dazwischen. Das war immer noch sehr gefährlich, mit Werwölfen in der Dunkelheit herumzulaufen. Und dann wird es gar nicht mehr aufgeführt. Wahrscheinlich, um nicht vorwegzunehmen, wenn Harry später quasi den Hirsch sieht.
Aber ist es ein Hirsch? Also kann ein Hirsch einen Werwolf in Schach halten?
Schon. Die sind schon echt groß, ja. Die sind schon, also wenn Werwölfe normale Wölfe sind, dann sind die halt ein bisschen größer als große Hunde, würde ich sagen.
Echt? Ich hätte den viel größer irgendwie gedacht. Weil der
aber
ist ja auch.
Hast du mal einen Wolf gesehen?
Ja, schon, aber zum Beispiel Sirius ist ja im Film auch eher ein Hund, anstatt ein sehr großer, schwarzer Hund.
Also ich würde sagen, vielleicht ist Sirius ein kleines bisschen, also in der Buchwelt, nicht dieses komische Mensch-Wolf-Wesen, was da im Film gezeigt wird. Er ist, glaube ich, einen kleinen Tacken kleiner als Lupin, wenn er sich verwandelt.
Mhm.
Und dass eben James als Stier, wollte ich gerade sagen, als Hirsch, halt eben dann doch schon echt größer ist. Also wirklich, also so groß wie ein stehender Mensch, wie ein stehender großer Mensch, würde ich sagen. Und halt eben die Geweihe halt eben ganz gut dafür benutzen kann, ihn runterzudrücken.
Also ich finde, Krone ist auf jeden Fall schon Indikator für Hirsch, wegen dem Geweih. Aber ich finde halt vor allen Dingen im Buch, wo die beiden, also Sirius und Lupin, sich später auch bekämpfen, da hat Sirius keine Chance gegen Lupin.
Ja, deswegen sind sie ja immer zu dritt darum gelaufen halt.
Ja, ja, aber wahrscheinlich ist es im Buch dann wirklich, sind es imposantere Tiere als jetzt Sirius im Film ist, weil der geht ja auch einfach in die King's Cross Station, als der Harry da zum Gleis bringt. Und stell dir mal vor, da ist dann so ein riesiger, also das wird ja schon Aufsehen erregen.
Ja, ja, das stimmt schon. Wobei, glaube ich, der Hund halt gerade noch so die Grenze fährt. Ich meine, wir haben auch schon Hunde gesehen, die richtig groß sind, wo man denkt, wow. So. Ja, aber es sind immer noch Hunde.
Ja.
Vielleicht ist es deswegen okay.
Ich weiß nicht, aber irgendwie, also es ist auf jeden Fall eine Textbildschere.
Ja, aber ich finde es halt auf jeden Fall interessant, dass hier nur gehintet wird, dass James ein Hirsch sein könnte, wegen halt Krone. Und jetzt wird wieder die kleinen Zahnräder im Kopf des Lesers oder der Leserin quasi betätigt. Und wenn dann später man in der Vergangenheit, also wenn man dann eher Zeit reist, dann ein Hirsch auftaucht, wir haben jetzt quasi den Patronus und wir haben die Erklärung, was, also nicht die Erklärung, aber ein Hint, dass Krone, die zu einem Hirsch gehört, eben zu James Potter verweist. Das heißt, jetzt macht sowohl Harry als auch der Leser bzw. die Leserin quasi die Verbindung, wenn wir später die Szene haben, die
Am See.
Also die Harry dann beobachtet, wenn er in der Zeit gereist ist.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, ob er dann auch direkt die Verknüpfung sieht.
Ja.
Aber auch sehr schön einfach, dass sie dann mit ihm da so rumgeschriffen. Und wie Hermine auch sagt, finde ich auch, dass es immer noch sehr gefährlich ist.
Ja, natürlich,
mit einem Werwolf. Also die hätten ja auch einfach in der heulenden Hütte sein können.
Ja.
Und
aber ich muss sagen, also sie sagt ja auch, was sehr gefährlich ist, ist ja auch die Verwandlung, die, ich sag jetzt mal, unrechtmäßige, nicht registrierte Verwandlung in den Animagus. Weil da auch sehr viel schief gehen kann, sagt sie auch Hermine. Aber also Real Talk, ist es wirklich gefährlicher, als einen Vielsafttrank in seinem zweiten Jahr zu brauen?
Ja, also, Doppelmoral, Hermine schlägt wieder ein bisschen zu. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, es wird ja auch gesagt, dass James und Sirius die Schlausten der Klasse war, so der Stufe. Und dementsprechend, dass halt schon so ein bisschen verargumentiert wird, okay, die sind beide so ein bisschen Hermine 9000 gewesen. Und dann ist es so
9000. Also ich glaube nicht wirklich, dass sie sehr viel schlauer als Hermine waren.
Nein, aber halt, dass sie schon nicht dumm gewesen sind und dementsprechend halt, ich meine, sie hatten den Tarnumhang von Harry, den Harry jetzt hat, so. Wahrscheinlich haben sie sich halt unter verbotener Abteilung Informationen geholt. Wenn da Informationen gelagert haben zu Stellen von Horcruxen, dann wird da wahrscheinlich auch drinstehen, wie man Animagus wird.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend glaube ich die Geschichte schon, dass sie sich halt im Geheimen geschafft haben, Animagi zu werden.
Das ist schon krass, ne?
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also wir können jetzt mal die Frage einfach in den Raum stellen. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, ein Animagus zu werden, was für ein Animagus würdest du machen und warum?
Ich würde voll gern Pinguin werden. einfach, weil ich dann entspannt mein Leben chillen kann. Obwohl Klimawandel, ne, ist jetzt auch nicht mehr so geil.
Ja, ja, genau.
Aber vielleicht in Südafrika so ein geiler, großer Pinguin. Wäre ja auch Hammer. Oder in Neuseeland. Naja, aber es wäre wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll, weil ich restriktiert bin in meinen Lebensumständen und
vor allem,
in meinem Lebensbereich.
Vor allem, wenn du dann so in Mitteleuropa einfach dich in Pinguin verwandelst und so instant, es ist viel zu heiß, ich kann mich kaum bewegen, ich kann nicht gut schwimmen.
Ja, das stimmt.
So, das ist nicht die beste Umgebung, um Pinguin zu sein.
Es wäre sicherlich nicht praktisch, aber wenn ich jetzt mal so an Praktik, wahrscheinlich eine Katze oder so, also das finde ich schon sehr praktisch, weil es würde nicht auffallen in der normalen Gesellschaft, aber ich könnte zum Beispiel sehr hoch springen, ich könnte mich verteidigen mit meinen Krallen, ich bin sehr wendig und so. Also ich glaube, das wäre schon eine ganz coole. Oder Vogel wäre auch cool, dann könnte ich fliegen.
Also meine Wahl wäre, glaube ich, wirklich entweder irgendwie eine Art von sich verteidigenden Vögel. Also ein bisschen so eine Krähe oder sowas. Halt ein Vogel, der schon imposant ist, dass du nicht damit so.
So ein Rotkehlchen jetzt nicht.
Oder eine Taube. Meine Taube wäre halt auch noch.
Alle hassen Tauben.
Das Ding ist, ja, vor allen Dingen gegen Tauben könnte man ja auch Gewalt anwenden und ich kann mich nicht so gut verteidigen als Taube. Und als Krähe hat man schon eher Respekt. Zumindest geht es mir so, wenn ich eine Krähe irgendwo in der Stadt sehe, die man ja auch in der Stadt sieht.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so von wegen, wow, krass, was macht eine Krähe hier? Sondern, aber ich halte dann trotzdem meinen Abstand und denke mir so, wow, okay, das ist schon größer. Und gleichzeitig könnte ich halt Leute in der Stadt beobachten und quasi Spionage begehen, weißt du, und hätte so ein bisschen. Wäre so ein bisschen wie so ein Kampfjet in Tierform.
Definitiv.
Oder halt Fuchs.
Oder, ja, der Klassiker, natürlich. Ich hätte eigentlich eher gedacht, du nimmst Eule.
Ja, das ist mir ein bisschen zu klischeehaft, glaube ich. Vor allen Dingen, die sind ja auch, sind die nicht super limitiert bei Tageslicht?
Ja, schon. Sind halt Nachtjäger, ne?
Ja, eben.
Naja, aber schreibt uns gerne, was ihr als Animagus haben wolltet, weil es würde mich schon sehr interessieren, was da auch am meisten Sinn macht, ne? Weil ich glaube, die Verwandlung zu initiieren ist schon kompliziert genug, aber sich dann auch zu einigen, wer nimmt welches Tier, weil ich glaube nicht, dass Peter beeindruckt war, eine Ratte zu werden.
So wie bei World of Warcraft, wenn du so die Rollen verteilst. Okay, ich bin Tank, ich bin Damage-Dealer, ich bin Heiler und oh, ich will kein Heiler sein. Ey, du kannst froh sein, dass du mit uns abhängen kannst. Du spielst jetzt Heiler. Ja, okay.
Das ist halt wirklich so wahrscheinlich.
Ja.
Aber dann bekommen wir auch noch mal einen kleinen Flashback dazu, was James, Sirius auch für Arschlöcher waren.
Voll, total.
Sie haben, beziehungsweise Sirius wollte Snape einen kleinen Streich spielen, der aber hätte tödlich enden können. Denn
ja, voll.
Er hat Snape quasi in die heulende Hütte gelockt, während Lupin auf dem Weg war, sich zu verwandeln an Vollmond.
Ja, das nicht cool ist. Das muss
das
man einfach mal sagen.
Cool,
das ist nicht cool,
Sirius.
Das, ja, mir fällt kein Äquivalent hier jetzt in unserer Welt ein, aber es wäre so, wie wenn du jemanden billigend eine lebensbedrohliche Krankheit ersticken lässt, so wenn jetzt Krebs ansteckend wäre, so hey, hier ist gerade jemand.
Du meinst Corona?
Ja, genau. Hier ist eine tolle Party, gehen wir hin, alle sind geimpft und es ist eine Corona-Party.
Ja.
So. Ist wirklich nicht cool, aber ich finde auch schön, dass hier nicht so ganz durchsickert, warum Snape jetzt James nicht mag.
Mhm.
Weil von Lily Potter, wie ist sie vorher? Ja,
Evans.
Evans, ja? Lily Evans. Wird hier noch gar nicht gesagt, sondern er sagt hier so, er war wohl neidisch, weil James im Quidditch so begabt war. Naja, jedenfalls hatte Snape ihn nicht gemacht. Und da finde ich das schön, dass hier noch ganz bewusst so die wirkliche Wahrheit, so ausradiert wurde, damit man das später noch einsetzen kann in diese Romanze.
Aber findest du, also denkst du, Sirius, Lupin und Peter wussten Snapes Liebe gegenüber Lily oder selbst James in dem Alter?
Ich glaube nicht. Also im Buch nicht, im Film ja. Weil im Film hast du ja diese Flashback-Szene, wie James ganz aktiv ihn verzaubert und irgendwie ihn da so hoch und runter.
Ja, aber das macht er, weil er ein Arschloch war.
Ja, natürlich. Ach. Aber war das nicht im direkten Beisein mit Lily?
Ja, aber ich glaube nicht, dass es, also ich meine, sie haben ihn ja auch quasi geärgert, weil er fettige Haare hatte und so schwarze Haare hatte und
ja,
so
natürlich.
Düster war. Und ich glaube nicht, dass der Hauptgrund war, weil er jetzt in Lily verliebt war.
Ach so, nein. Aber deswegen meine ich halt, also ich glaube, Lupin hätte jetzt, also es gibt keinen Grund für Lupin, außer vielleicht einen, jetzt nicht mit der Wahrheit rauszurücken, dass er wusste, dass Snape in Lily verliebt war.
Aber vielleicht wusste er es gar nicht.
Und das ist halt das Ding. Das glaube ich viel eher, dass er es halt gar nicht wusste. Das Einzige, was natürlich ein bisschen komisch ist, ist, dass halt mitten im Gespräch einfach mal die Tür aufknallt und Lupin halt sie einfach wieder schließt und das so, anyway, so. Und das finde ich halt ein bisschen komisch und das wäre vielleicht auch ein anderer Grund, den ich sehen könnte, dass er sagt, er wollte das jetzt nicht Harry auf die Nase binden.
Aber was hat das mit der Tür zu tun jetzt gerade?
Weil, als die Tür aufgesprungen ist, Snape im Tarnumhang reingekommen ist.
Oh, das habe ich nicht gecheckt.
Ach so, weil er ja auf einmal in der Ecke des Raumes stand.
Das heißt, ich hatte das irgendwie so im Kopf, dass er halt so sich in der Tür den Tarnumhang runterreißt.
Ja,
so habe ich es irgendwie gedacht. Aber ja, macht total Sinn. Und Hermine dann ja noch so, hier spukt's ja. Und,
ja.
Und Lupin so, hier spukt's nicht.
Ja, ja, genau.
Ich war das, ich war die heulende Hütte.
Vielleicht hat er ja auch einfach nur halt quasi billigend in Kauf genommen, okay, Snape ist jetzt hier, das könnte die Tension ein bisschen
aber
risen.
Aber weiß er das?
Das ist jetzt halt nur Interpretation. Also ich wüsste nicht. Also wenn jetzt Snape einfach in den Raum gekommen wäre, also es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sich unsichtbar zu machen, außer den Tarnumhang. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt ganz normale Tarnumhänge, die jetzt nicht die Heiligtümer des Todes sind.
Mhm.
Dumbledore erwähnt im ersten Teil, dass er sich mit Magie unsichtbar machen kann.
Mhm.
Also es wäre nicht zu abwegig zu glauben, dass jemand gerade undurchsichtig quasi den Raum betreten hat. Und sowohl Lupin als auch Sirius machen keine Anstalten, das weiter zu untersuchen, weswegen ich glaube, dass es halt jemand sein muss, wenn sie davon ausgehen, dass jemand reingekommen ist, mit denen sie nicht angreifen wollen oder verletzen wollen, sondern halt auch die Geschichte weitererzählen, um das halt einmal klar zu machen. Und kurz nach der Nennung von warum jetzt Snape sauer auf ihn ist, taucht er ja auch auf. Also,
ja, das war auch creepy. Also er sagt quasi, deswegen war Sirius oder war Snape sauer auf Sirius, weil er quasi diesen Streich gespielt hat und dann sagt Snape, Severus Snape nur so, so ist es. Und ja, dann reißt er sich den Tarnumhang und das Kapitel ist vorbei.
Genau, meine erste Frage nach dem Lesen war übrigens, woher hat er jetzt den Tarnumhang?
Ja,
und das habe ich halt nochmal nachgelesen, nachdem wir ein bisschen drüber gerätselt haben. Und ja, Harry hat den tatsächlich am Eingang verloren von der heulenden
Hütte. Aber sieht man den einfach so? Weil er ist ja ein Tarnumhang.
Das ist halt der Punkt. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie der Tarnumhang im Film funktioniert. Also der ist jetzt nicht per se unsichtbar. Sobald man ihn trägt, wird man mit dem Umhang unsichtbar.
Verstehe.
Weil, also gerade im Film ist es ja häufig so, dass Harry den einfach mal auf den Boden legt. Und dann wäre es halt so, fuck, wo habe ich den Umhang hingelegt?
Ja,
so.
Wirklich. Ja, und das ist das Ende des Kapitels. Das nächste Kapitel heißt Lord Voldemorts Knecht. Und wenn ich mal vorher sehen dürfte, würden wir dieses Kapitel wahrscheinlich Peter Pettigrew kennenlernen.
Ja, und vor allen Dingen ist das ja eine Referenz auf Professor Trelawneys Vorhersage, die ja sagt, der Knecht von Lord Voldemort wird ihn.
Sein Knecht wird wieder zu, oder der
wird zu ihm zurückkehren.
Ja, genau, irgendwie sowas.
Genau, sowas halt. Was ich fand es wieder krass. Ich habe so ein bisschen gedacht, ich habe kurz überlegt, war diese Vorhersage irgendwie am Ende des zweiten Teils oder gab es da irgendwas im Sinne von Knecht Voldemorts oder so? Aber ja, klar, jetzt hast du halt dann hier also ich glaube, wenn ich das jetzt zuerst lesen würde und man vielleicht Dupins Geschichte nicht ganz glaubt, was ja nicht, also, ne, was man sich ja denken könnte, dann würde ich, glaube ich, vielleicht noch in Erwägung ziehen, dass es Sirius oder Lupin ist. Oder halt Snape vielleicht.
Ja.
So,
und mit Snape liegst du ja gar nicht so weit weg.
In gewisser Weise nicht, nee. Aber natürlich jetzt, wo wir wissen, dass es Peter Pettigrew ist, dann ist es natürlich noch mal eine ganz andere.
Ich muss halt sagen, also wie gesagt, das ist ewig her, dass ich das erste Mal gelesen habe. Und was muss ich dabei gefühlt haben? Weil es ist ja schon echt krass. Und ich weiß, ich habe den Film zuerst gesehen, deswegen war es nicht so überraschend.
Ja.
Aber wie krass muss dieser Twist gewesen sein?
Ja, also ich muss wirklich sagen, ich glaube, hätte ich das damals, also ich habe es ja damals auch gelesen und auch das Hörbuch gehört, das wäre so eine Stelle gewesen, wo ich jetzt nicht das Buch ruhig weggelegt hätte, weil ich hätte, glaube ich, weitergelesen. Das ist halt so der optimale Page-Turner-Moment, wo du selbst, wenn du gesagt hast, ich lese noch ein Kapitel, ist es trotzdem so, wo man sagt, okay, alles klar, ich will jetzt wissen, was da jetzt abgeht. So.
Ja.
Sehr spannend. Aber ich finde auch, wir haben mal am Anfang gesagt, das ist recht kurz, das Kapitel, was ich tatsächlich nicht schlimm finde, weil ich finde, Je weniger Material wir auch für den Podcast zur Besprechung haben, desto genauer können wir reingehen.
Ja, das stimmt.
Und das fällt halt so ein bisschen schwer, wenn wir dann, weiß nicht, so ein 30-Seiten-Kapitel haben, wo wir dann viele Sachen, die dann auch nicht so relevant sind, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Quidditch gespielt wird oder so, dann glänzen
wir
so ein bisschen drüber.
Ja, weil der Podcast ja auch einfach, wir wollen jetzt keine 1,5 Stunden Podcast da raushauen.
Genau.
Und dann konzentriert man sich halt eher aufs Wesentliche. Und das war hier halt einfach mehr möglich. Das
voll, total, schön. Total.
Aber wir haben auch nur noch 80 Seiten, ne? Dann ist das Buch auch vorbei. Deswegen muss Hermine jetzt mal langsam den Zeitumkehrer auch auspacken.
Ja, wirklich. Ja.
Weil ich weiß, im Film bin ich dann immer so, wenn der Zeitumkehrer ausgepackt wird und es passiert alles nochmal.
Ja.
Ich so denke, pff. Deswegen hoffe ich, im Buch ist es jetzt nicht so 4 Kapitel lang oder so.
Ja, also ich glaube, es wird noch eine lange Geschichte werden, weil guck mal, was jetzt alles allein passiert ist, seitdem Seidenschnabel in Anführungszeichen geköpft wurde. Das ist ja jetzt auch schon 2-3 Kapitel her, wo das passiert ist. Und ich denke mal, die 2-3 Kapitel werden wir Minimum halt noch mal neu sehen. Vielleicht halt, ne, vielleicht in der Kapitelanzahl, vielleicht aber auch einfach nur in einem längeren Kapitel. So, aber du hast schon recht. Also, wir werden uns ja noch über die Natur des Zeitumkehrers unterhalten, dann, wenn er auftaucht. Aber ich muss auch schon vorwegnehmen, es ist, glaube ich, die schwächste Stelle des Buches. Weil ich es einfach, also es ist halt einfach nur Plot Convenience, dass du jetzt halt einen Zeitumkehrer hast, so. Aber ja, also auf jeden Fall, wir freuen uns darauf, wie es weitergeht. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch 1 bis 2 Kapitel in der Jetztzeit verwenden, bis wir halt dann mit der ganzen Crew die heulende Hütte verlassen.
Ja, stimmt.
Und dann, wird die Zeit umgekehrt.
Ganz genau. Und ihr könnt das nächste Kapitel Lord Voldemorts Knecht auch vorlesen. Das besprechen wir nächste Woche Montag.
Genau.
Und ja, wenn ihr uns, wie eben schon erwähnt, folgen wollt, dann sind wir da auf Twitter, Instagram und YouTube zu finden. Und ihr könnt uns auf Patreon unterstützen.
Genau, wenn ihr eigene Theorien habt zu den ganzen Gedöns, die wir hier fabrizieren, dann lasst ihr uns auch gerne proaktiv schon im Discord wissen, weil wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Theorie habt zu dem nächsten Kapitel, weil ihr es schon vorgelesen habt, dann können wir das mit reinnehmen und dann mitdiskutieren und so vielleicht auf Sachen aufmerksam werden, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, ganz genau. Es ist sehr spannend. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw. Bis dahin.
Haut rein.
Bleibt magisch.
Tschüss.
Tschüss.